Gut, die letzte Stunde haben wir ja die eine Abstraktion oder eine zentrale Abstraktion, die im Rahmen des Betriebssystems eine wichtige Rolle spielt, ja abgeschlossen, nämlich die Prozesse bzw. die Aktivitätsträger, was ja entweder die entsprechenden Threads sind, die dann zu Prozessen zusammengefasst sind, wenn sie alle zu einer Einheit gehören. Im nächsten Teil würden wir eine weitere zentrale Abstraktion für Systemsoftware betrachten, nämlich die Speicherverwaltung, und zwar die Arbeitsspeicherverwaltung. Also nicht das, was auf der Festplatte ist, sondern die Arbeitsspeicherverwaltung. Und da ist es ja so, dass in dem Adressraum einerseits natürlich die Anwendungsprogramme selbst drin enthalten sind, und andererseits auch die entsprechenden Daten, die entweder temporär entstehen oder die dann als Ergebnis während der Prozess- bzw. Thread-Ausführung als Resultat dann zur Verfügung stehen. Die maximale Größe von so einem Adressraum ist effektiv vorgegeben durch die Größe des Adressbusses. Und natürlich, wenn Sie entsprechend beispielsweise einen 32-Bit-Adressbus haben, damit ist natürlich die maximale Größe durch 2 hoch 32 vorgegeben. Wenn Sie nur einen 16-Bit-Adressbus haben, dann ist natürlich der maximale Adressraum, den Sie zur Verfügung haben, 2 hoch 16, und zwar unabhängig davon, wie viele Chips oder Speicherchips Sie dann zur Verfügung haben. Da kann es Ihnen passieren, dadurch, wenn der Adressbus relativ klein ist, dass es Ihnen gar nichts nützt, wenn Sie den entsprechenden physikalischen Speicher aufrüsten, den können Sie nicht adressieren. Und die Fragestellungen, die uns jetzt hier im Zusammenhang mit Adressbus interessieren, das ist einfach mal so die Betrachtung Programmadressraum, Maschinenadressraum. Dann würden wir uns verschiedene Möglichkeiten der Adressierung anschauen. Die direkte Adressierung, das ist so, man nimmt die physikalischen Speicheradressen, die vorhanden sind, und das sind genau die Adressen, die auch im Adressraum vorherrschen von einem Programm. Basisadressierung ist eine etwas fortgeschrittene Betrachtungsweise verglichen mit direkter Adressierung, und dann das, was Sie hier relativ häufig jetzt finden in modernen Betriebssystemen, ist dann der nächste Schritt, virtuelle Adressierung oder Seitenadressierung. Basisadressierung, klar, finden Sie auch weiterhin, nicht sicherlich jetzt in den Umgebungen beispielsweise von Workstations oder von Laptops, sondern eher dann im Bereich von eingebetteten Systemen. Und weil, wie wir danach sehen werden, mit der Virtualisierung des Speichers natürlich ein gewisser Aufwand verbunden ist. Und dieser Aufwand, der macht natürlich nur dann Sinn, wenn man beispielsweise also entsprechendes Multiprogrammbetrieb hat und beispielsweise dann auch ein Kommen und Gehen von Prozessen hat. Wenn Sie die Prozesse also alle vorab kennen und die in den entsprechenden Speicher auch reinpassen, dann ist es so, dass Sie sicherlich mit direkter Adressierung oder Basisadressierung leben können und sich den ganzen zusätzlichen Overhead natürlich sparen können. Schauen wir uns zunächst mal so von der Einführung das mal kurz an. Und zwar die unmittelbare ist, ja, kann man sagen, nicht allgemein empfehlenswert. Also hier natürlich, wie ich schon gesagt habe, für eingebettete Systeme kann es natürlich dann schon möglicherweise interessant sein. Und zwar die Problematik, die man natürlich hat, wenn Sie hier den physischen Adress oder den Adressraum direkt 1:1 mit dem physischen Arbeitsspeicher verwenden, ist es sicherlich so, dass Sie auf der einen Seite Struktur und Zusammensetzung kennen müssen. Sie müssen wissen, wie groß das Ganze ist und wie viel Speicher da auch zur Verfügung steht, weil sonst funktioniert natürlich Ihr Programm möglicherweise nicht. Dann gibt es natürlich auch Kapazitätsengpässe bei der Arbeitsspeichergröße. Man muss sich immer überlegen, ob in dem Arbeitsspeicher, wenn das physisch, der physische Arbeitsspeicher verwendet wird, ob da alle Daten reinpassen. Und wenn Sie beispielsweise einen physischen Arbeitsspeicher von 1 Gigabyte haben, Sie wollen entsprechend eine Applikation haben, die jetzt sehr große Bilder oder Videoströme verarbeitet, dann kann es Ihnen passieren, dass Programm, Betriebssystem und Laufzeitsystem nicht in diesen 1 Gigabyte Speicher reinpassen. Und man muss sich dann überlegen, ob man möglicherweise Daten auch auf den Hintergrundspeicher auslagern kann. Also hier möglicherweise Auslagerung von Daten auf Festplatte. Das ist natürlich etwas, wo man dann entsprechend den Arbeitsspeicher oder und den Adressraum, also nicht den Arbeitsspeicher, aber den Adressraum entsprechend vergrößern kann. Und von der Programmierung ist es natürlich interessant, das Ganze unabhängig von der realen Speichergröße und auch den Speichereigenschaften zu haben. Es gibt ja unter Umständen, es gibt ja unterschiedliche Speicher, DDRAM und so ganz unterschiedliche Varianten davon. Und als Programmierer wollen Sie natürlich unabhängig davon sein. Das sollte also transparent für den Programmierer sein. Und Sie wollen auch nicht etwas, was man später nochmal kurz ansprechen kann, mit den Overlay-Techniken, was man ja früher bei Windows und bei DOS ja gemacht haben, hat, wenn der Speicher nicht ausgereicht hatte, dann war es so, dass der Programmierer hergegangen ist, sein Programm in verschiedene kleinere Segmente zerlegt hat und dann abhängig davon, wo er sich gerade im Programm befindet, hat er dann entsprechende Segmente nachgeladen und hat vorhandene Segmente, die schon im Speicher drin war, überschrieben, weil er das Programm natürlich nicht vollständig im Speicher untergebracht hat. Und da musste sich natürlich überlegen, wie groß ist jetzt mein Speicher. Da gab es natürlich auch entsprechende Abfragebefehle, wo man dann entsprechend abfragen konnte, wie groß ist der Speicher. Und dann musste man entsprechend halt das Ganze im Programm programmieren, wann man nachlädt, wie man nachlädt und so weiter, was sicherlich entsprechend fehleranfällig ist. Adressräume haben wir jetzt hier zwei, nämlich einmal den Maschinenadressraum und das sind also hier das, was Sie von den physischen Speicherchips hier haben und die Zellen oder die Nummern, also die Bytes, das sind einfach dann die Speicherzellen, die durchnummeriert sind. Das heißt, das Ganze geht bei 0 los bis zu der höchsten Speicheradresse, die Sie heute haben. Und auf der anderen Seite haben Sie den Programmadressraum und das hier ist jetzt halt prozessspezifisch. Also hier prozessspezifisch. Das heißt also hier jeder Prozess und wir reden hier jetzt halt von Prozessen. Es ist nicht so, dass jeder Thread einen eigenen Adressraum hat, sondern Adressraum ist was Prozessspezifisches. Und wenn ein Prozess mehrere Threads in seinem Ablauf hier hat, dann ist es so, dass sie alle in demselben Adressraum des Prozesses aktiv sind. Und da ist es so, dass Sie hier natürlich die Menge der Programmadressen haben und die ergeben den Programmadressraum, wird typischerweise auch von 0 an durchnummeriert. Und jetzt hat man hier diese zwei Adressräume, nämlich hier Programmadressraum und Maschinenadressraum. Und jetzt ist so, dass sie natürlich rechnen sie im physikalischen Speicher. Das heißt, sie brauchen hier eine Abbildung, um von den Programmadressen auf die Maschinenadressen zu kommen. Und da ist es so, dass es hier unterschiedliche Methoden gibt. Direkte Adressierung, das ist das Einfachste. Jede Programmadresse wird direkt 1:1 auf die Maschinenadresse abgebildet. Wenn hier 1000 drin steht, wird es auf 1000 abgebildet. Wenn hier 2000 steht, auf 2000. Basisadressierung ist so, dass Sie hier entsprechend eine Anfangsadresse haben und von da aus addieren Sie die entsprechenden Programmadressen drauf. Seitenadressierung, wenn wir danach sehen, dass der Adressraum beziehungsweise auch der Programmadressraum, aber auch der Maschinenadressraum entsprechend in Blöcke, das heißt also auf der einen Seite in Seiten und auf der Maschinenebenenseite in Kacheln unterteilt ist. Und man nutzt die zur Adressierung. Und Segmente ist so, dass man hier bestimmte zusammengehörige Teile noch entsprechend zusammenfassen kann. Was man hier natürlich jetzt hat, wir würden alle vier konkret uns anschauen in der Folge. Und man muss sich aber jetzt hat überlegen, vor jedem Zugriff auf Befehle und Operanden findet eine Abbildung statt. Also hier vor jedem Zugriff auf Befehle oder Daten, kann man also sagen, findet Abbildung Programmadressraum, also hier Programmadresse, Maschinenadresse statt. Und es ist auch so, wir haben ja ganz am Anfang mal davon gesprochen, dass es ja einen Speicherbus gibt und über den Speicherbus werden die Maschinenadressen verschickt. Das heißt also, bevor die Adresse auf den Speicherbus geht, findet eine Abbildung von der Programmadresse auf die zugehörige Maschinenadresse statt. Und das hier sind mögliche Arten, wie die Abbildung stattfindet. Bevor wir die einzelnen Arten jetzt nochmal konkreter uns anschauen, ist so, dass wir hier so Adressräume mal generell kurz anschauen, wie sie ausschauen. Und da ist es so, dass wir jetzt halt einfach mal hier einen Single-Threaded-Adressraum anschauen. Da ist es so, von vorne hier im Adressraum steht das Programm. Dann kommen hier statische Daten und das wären ja zum Beispiel, also hier zum Beispiel Konstante. Das heißt, die verändern sich ja nicht im Laufe der Zeit. Dann habe ich hier dynamische Daten am Bereich und den Keller. Das heißt also, wie das schon angedeutet ist, das wächst in diese Richtung und das wächst in diese Richtung. Der Keller wird verwendet für Funktions- oder Methodenaufrufe. Also hier für Methodenaufrufe. Und da ist es ja so, wenn Sie dran denken, so ein Funktionsaufruf, dann haben Sie ja typischerweise eine Vereinbarung der Variablen, die für diese Funktion gelten. Und mit jedem Aufruf von einer Funktion wird entsprechend Speicher reserviert. Da kommen einerseits die lokalen Variablen rein, die für die Funktion definiert sind. Zusätzlich wird Speicher vorgesehen für die Parameter zur Übergabe und natürlich wird auch Speicher vorgesehen für das Resultat, das dann am Ende des Aufrufs von der Funktion an den Aufrufer zurückgegeben wird. Der Keller, der wächst also von oben nach unten, also nach vorne, Und da ist es so, mit jedem Aufruf wird immer wieder entsprechend ein Speicherbereich reserviert. Das Ganze wird ja hier verwaltet nach diesem LIFO-Prinzip. Das heißt also hier Last In, First Out. Das heißt, Sie gehen ja rein in eine Funktion, vereinbaren die Sachen, gehen aus der Funktion wieder raus, dann wird das Ganze gepoppt und der Speicherbereich wird wieder freigegeben. Hier haben Sie typischerweise, ist die Belegung des Speichers und die Freigabe erfolgt über Aufrufe und Verlassen von einer Funktion. Bei den dynamischen Daten, da ist es so, dass Sie hier typischerweise, da haben Sie dann solche Sachen drin wie ja, Listen, wie dynamische Objekte. Das heißt also hier, das sind Dinge, die im Rahmen von Abläufen entstehen, aber nicht jetzt als Variable den Funktionen zugeordnet sind, sondern die werden einfach mit New beispielsweise erzeugt und dann dementsprechend können die Sachen wieder freigegeben werden. Die Situation, wenn Sie eine Multithreaded-Umgebung haben, hat natürlich jeder Thread seinen eigenen Keller. Die dynamischen Daten werden gemeinsam benutzt. Das heißt also hier diese Halde oder man spricht auch im Englischen von Heap und das ist ja hier der Stack. Die sind getrennt, die Keller. Das wird gemeinsam. Und jetzt ist natürlich so, dass man hier sagen kann, Überschneidung vermeiden. Weil die Problematik ist natürlich so, wenn der Keller jetzt da hinten reinwächst in den vorhergehenden Keller, dann habe ich natürlich ein Problem, weil dann die entsprechenden Werte überschrieben werden. Genauso habe ich die Problematik, wenn das nach unten wächst und das nach oben, dass dann entsprechend ein Zerstören der Daten halt stattfindet und dann natürlich auch kein korrekter Ablauf mehr. Hier diese Abstände muss man natürlich groß genug wählen und muss natürlich auch immer wieder entweder vom Laufzeitsystem oder vom Betriebssystem überprüfen, ob das noch okay ist oder ob man einen entsprechenden Speicherüberlauf hat. Wenn man sich mal so Beispiele von Adressräume anschaut, wenn ich hier Windows 32 habe, ich kann natürlich auch genauso hier einen entsprechenden 64-Bit-Adressraum nehmen, dann schaut es ähnlich aus, nur dass dann entsprechend die Werte hier größer sind, die mir zur Verfügung stehen. Da ist es so, dass das hier der nutzbare Bereich ist. Ich habe vorne einen nicht nutzbaren Bereich. Das ist je nachdem Variante von Windows, ob das 95 ist, 98 oder NT oder XP, kann das etwas unterschiedlich sein. Das ist entweder 4 Kilobyte, ja, das kann also 4 Kilobyte bis sogar 64 Kilobyte, je nach Variante von Windows. Und das ist nicht nutzbar. Das wird auch dazu verwendet, um beispielsweise Nullpointer zu erkennen, weil die gehen natürlich hier rein und das ist das, nachdem das ein gesperrter Speicherbereich ist, kann man die sofort erkennen, dass man jetzt in einen gespeicherten oder in einen gesperrten Speicherbereich reingeht. Dann habe ich hier typischerweise in einem hinteren Bereich, das ist jetzt nicht proportional, gell? Die Einblendung des Betriebssystems, also hier Einblendung BS. Und das findet in Linux genauso statt. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, wo das ist, hier irgendwo die Einblendung von dem Betriebssystem von Linux. Ist so, dass damit ist es möglich, dass beispielsweise, wenn Systemaufrufe stattfinden, dann finden die im gleichen Adressraum statt. Das heißt, ich muss keinen Adressraumwechsel machen und es wird überall eingeblendet. Und das bedeutet also, wenn man dann bei den Seitenadressierungen später ist, bildet man das immer auf dieselben Kacheln ab. Und die Situation ist natürlich folgende, dass jetzt das Betriebssystem sicherstellen muss, dass beispielsweise hier von dem Programm, wo wir ja gesagt haben, das Programm ist ja hier irgendwo, dass da hier kein direkter Zugriff auf diesen Teilbereich stattfinden darf. Also das Programm darf in diesen Bereich weder unter Windows noch unter Linux hier reinschreiben, sondern wenn ein Programm versucht, da reinzuschreiben, dann würde das ja konkret in das Betriebssystem reinschreiben. Und das ist natürlich etwas, was verboten ist. Sondern wer reinschreiben darf, ist nur das Betriebssystem selbst hier. Und zwar, wenn es findet ein Programm, also ein System Call statt. Mit dem System Call bin ich im Betriebssystem und dann darf ich in diesem Teilbereich natürlich Daten verändern beziehungsweise Daten auch löschen. Zusätzlich ist so, dass ich hier in dem vorderen Bereich, das ist noch ein vorspezifizierter Bereich, und zwar, das ist typischerweise für MS-DOS-Anwendungen und also für 16-Bit. Das heißt also hier, die Windows 32-Adressierung fängt erst etwas später an, und zwar so ungefähr ab 4 Megabyte. Und der vordere Teil wird also hier für entsprechende MS-DOS- bzw. 16-Bit-Anwendungen vorgehalten. Wenn man jetzt Windows 7 anschaut, also hier sieht man schon, Windows 32 ist natürlich so der Adressraum relativ überschaubar. Wenn ich also hier Windows 7 anschaue, Professional, dann habe ich einen Adressraum bis 192 Gigabyte. Wenn ich das Home Basic anschaue, also hier Home Basic, ist das Ganze bis 8 Gigabyte. Wenn ich mal Windows 10 anschaue, dann ist das Home Basic liegt bei 128 Gigabyte und bei dem Professional bin ich dann bis 512 Gigabyte. Also hier Professional bis 512 Gigabyte. Bei macOS habe ich jetzt keine aktuellen Zahlen. OS X, also es war mal bis 128 Gigabyte. Kann aber sein, dass sich das etwas geändert hat. Das sind eineinhalb, zwei Jahre alt. Also weiß ich nicht, ob sich da jetzt hat irgendwas geändert hat in der letzten Zeit. Und das ist so, was sie typischerweise, auch bei macOS ist die Organisation in einer ähnlichen Weise, wie es hier ist. Einblendung immer ganz oben. Und jetzt, wenn man sich das vorher anschaut mit dem Single-Threaded oder Multi-Threaded, der Keller fängt dann immer hier an und das Programm fängt dann hier an, vorne an, beziehungsweise dann hier nach den 16-Bit-Anwendungen, die hier reserviert sind. Dann wächst das Ganze hier. Und jetzt muss man halt hier immer genügend Platz dazwischen haben, damit sich hier die Speicherbereiche nicht überschneiden. Das eine, was wir jetzt noch haben, ist, wie die Halde verwaltet wird. Kellerbereiche, habe ich gesagt, nach dem Last In, First Out. Jedes Mal, wenn man eine Funktion verlässt, wird hier der entsprechende Speicherbereich gelöscht. Das ist natürlich etwas, was bei der Halde nicht stattfindet. Sondern da ist es so, dass hier die entsprechenden Daten oder Speicherbereiche explizit reserviert werden. Und zwar, wenn neue Objekte angelegt werden, wenn Sie das über Java machen mit new, dann ist so, dass die entsprechenden Speicherbereiche auf der Halde belegt werden. Oder wenn Sie in C programmieren, dann ist halt der bekannte Befehl dieses malloc, memory allocation, und size underscore t size, das ist hier so ein unsigned, also hier ein unsigned int. Das heißt, das ist einfach ein Speicherbereich, den Sie hier reservieren. Das ist kein Speicherbereich für Integer, kein Speicherbereich für Real, sondern das ist einfach hier entsprechend ein Speicherbereich, und Sie geben hier dann mit size die Größe in Bytes an, die Sie hier belegen wollen. Problem in C ist, zur Freigabe, also hier Freigabe durch free. Das heißt also, Sie geben hier als Parameter, geben Sie den Pointer auf den Speicherbereich an, den Sie hier bekommen haben, und dann geben Sie den Speicher wieder frei. Und man sieht also schon, beim Stack pulsiert es, das wird mehr, wird weniger, je nach Aufruf. Dagegen auf der Halde habe ich damit jetzt so zwei verschiedene Klassen von Bereichen. Ich habe Belegtbereiche und Freibereiche. Und das Ganze ist natürlich nicht konsekutiv. Das heißt also hier nicht konsekutiv. Und sondern das Ganze ist dann doch etwas fragmentiert. Und da geht es jetzt natürlich darum, wie verwalte ich meine Belegtbereiche, wie verwalte ich meine Freibereiche. Und da gibt es also hier zwei verschiedene Möglichkeiten. Ich kann das implizit machen oder explizit. Bei dem Impliziten ist es so, dass wirklich alle Blöcke verlinkt sind. Und das Ganze sieht dann so aus, wenn man sich so eines anschaut. Ich habe hier jetzt einen Block, dann habe ich hier 32, also hier entsprechend 32 Bit, dann würde ich hier meine Daten haben. Und dann habe ich hier vorne, das ist hier die Anzeige belegt frei. Und hier mit dem 31 Bit hätte ich für die Größe, Größe ja in Bytes. Also hier Größe Block in Bytes. Und damit kann ich natürlich hier einfach den Wert rausnehmen, dann kann ich mir den nachfolgenden Block einfach berechnen, den Beginn des nachfolgenden Blocks, weil das geht ja dann hier los. Kommt von hier, und auf diese Weise kann ich natürlich relativ oder sehr schnell mich durch das Ganze durchhandeln. Und Problematik ist natürlich so, ich muss hier von vorne, wenn ich hier einen Block brauche, man sieht hier, das wäre belegt, das ist frei. Ich habe also hier einen Block mit fünf Bytes, den hätte ich hier frei, und der dagegen ist belegt. Dann habe ich wieder einen mit 6 frei und so weiter. Und ich muss also, wenn ich hier entsprechend Speicher belegen will, dann muss ich entsprechend natürlich durch diese entsprechend dieser Liste hier durchgehen, vorwärts, bis ich einen Block finde, der dann entsprechend passt und wo ich meine Daten reinbringen kann. Hier bei der expliziten Liste schaut das Ganze etwas anders aus. ich habe hier nur so eine Freiliste. Das heißt also hier, ich verweise hier immer auf den nächsten freien Block. Das heißt also, was ich hier so als Info habe, das ist einmal die Blockgröße und dann natürlich hier Pointer zum nächsten freien Block. Das heißt also, ich schaue mir nur die freien Blöcke an. Hier kann es mal passieren, wenn ich relativ viel am Anfang belegt habe, dass ich natürlich die Liste lange entlang gehe, um irgendwo mal einen freien Block zu finden. Hier finde ich die freien Blöcke natürlich sehr schnell und muss effektiv nur immer schauen, ob die Größe passt oder ob das Ganze entsprechend zu klein ist. Und die Liste, wenn man sich das hier anschaut von der Freiliste, würde das halt dann so ausschauen, ich habe hier meinen Freibereich, habe hier die Größe in Bytes, habe hier einfach so die nächste, den nächsten freien Block und dann hier die entsprechenden Methoden für Belegen von Speicher, für Freigeben von Speicher. Die Problematik, die werden wir natürlich jetzt sehen und das kann ich natürlich hier, das ist eine einfach verkettete Liste, könnte natürlich auch als doppelverkettete Liste machen, weil das Problem ist ja, wenn ich hier einen Block wegnehme, dann muss ich den vorderen und den nachfolgenden ja zusammenführen und auf die Weise ist so, dass man natürlich hier, wenn man den Vorgänger kennt, kann man das natürlich sehr schnell und ohne viel Aufwand hier durchführen. Die Problematik ist natürlich jetzt, wie wähle ich einen geeigneten Freibereich aus? Da gibt es ganz unterschiedliche Methoden. Und zwar die erste Methode ist hier dieses First Fit. Das heißt also hier, wenn ich mir die Liste anschaue, mit die Freiliste, also bei der impliziten, das geht genauso, nur dass ich da halt relativ viele Belegtblöcke mir anschaue, aber vom Prinzip her geht's genauso, als wenn ich nur diese Liste der freien Speicherbereiche anschaue. Hier ist es so, mit First Fit fange ich von vorne immer an und verlaufe durch, bis ich einen Speicherbereich finde, der die Anforderung erfüllt bezüglich der Größe. Wenn ich viele Beleganforderungen habe, dann ist es natürlich so, dass am Anfang ja immer die Speicherbereiche belegt werden. Und wenn ich jetzt seit der N plus erste Belegtanforderung kommt, dann laufe ich relativ lange die Liste entlang, bis ich irgendwann einen freien Bereich beginne. Also hier lange Suche von Anfang an. Also hier lange Suche von Anfang. Und ein weiterer Punkt, was natürlich ist, am Anfang viele kleine Schnipsel. Weil wenn ich einen Speicher belege und ich brauche also 90 Kilobyte und ich habe jetzt hier 95 Kilobyte habe ich zur Verfügung als Block, dann belege ich meine 90, die fünf Kilobyte bleiben übrig. Wenn ich die jetzt aber vielfach nicht brauche, dann habe ich natürlich ein Problem, dass ich sehr viele kleine Schnipsel, also hier viele kleine Schnipsel am Anfang. Und damit wird natürlich die Suche am Anfang immer länger, bis ich mir irgendwas finde. NextFit versucht dem etwas entgegenzuwirken. Und zwar ist es so, man sucht beim ersten Mal von Anfang an, bis man was gefunden hat. Dann würde man den Speicher belegen und würde entsprechend also hier Speicher belegen und den Rest in der Freiliste führen. Und bei der nächsten Suche wird es genau an der Stelle fortgeführt, wo man beim letzten Mal aufgehört hat. Das heißt also, diese kleinen Schnipsel, die verteilt man mehr oder weniger so im ganzen Speicherbereich. Und auf diese Weise ist es so, dass man nicht immer nur von Anfang an eine lange Suche hat, sondern diese kleinen Schnipsel sind mehr oder weniger über alles verteilt. Dann gibt es noch zwei andere, Best Fit. Da ist es so, man sucht etwas, wo der Verschnitt am geringsten ist. Und gerade das Gegenteil ist so mit dem Worst Fit. Ich suche hier einen Speicherbereich, wo der Verschnitt am größten ist. Und der Punkt ist natürlich jetzt bei beiden, ich laufe effektiv durch die gesamte Liste durch, um das Beste zu finden, ob es jetzt Worst oder Best ist. Und nicht jetzt wie hier, wo ich nur das Nächste suche. Und im einen Fall ist der Verschnitt größer, im anderen der Verschnitt kleiner. Und was würden Sie sagen von der Evaluierung, von der Statistik, was besser ist, Best Fit oder Worst Fit? Gibt es eine Meinung? Best klingt natürlich best. Ist aber nicht so, sondern am besten, also Worst Fit ist besser, weil immer größere Speicherbereiche übrig bleiben. Und bei dem Best Fit, da kann es Ihnen sein, dass oft dann nur Speicherbereich von ein paar wenigen Bytes übrig bleiben, die Sie nicht mehr verwenden können und die Sie nur verwenden könnten, wenn Sie kompaktifizieren. Problematik mit Kompaktifizieren ist natürlich, dass sich die Adressen ändern und alle entsprechenden Pointer, die entsprechend die Adressen nutzen, die müssten ja dann aktualisiert werden, wenn sie hier Speicherbereiche verschieben. Also hier der Rest bleibt groß. Die andere Möglichkeit, die man auch gerne macht, dass man hier vermeidet, die möglichst kleine Rest oder dass man nicht so kleine Restfreibereiche hat, sondern Vergabe von Minimallängen. Das heißt also, wenn ich beispielsweise sage, ich brauche etwas wie 10 Byte, dann würde man vielleicht nicht 10 Byte vergeben, sondern unter Umständen, wenn die Minimallänge 32 Byte ist, dann würde man 32 Byte vergeben. Oder wie wir das hinterher noch sehen, bei einem anderen Verfahren mit dem Buddy-System, da gebe ich immer Vielfache von Zweierpotenz an Speicher an die entsprechenden Prozesse zurück. Also hier damit habe ich natürlich schon längere Bereiche und der kleine Verschnitt von einzelnen Bytes wird natürlich etwas reduziert. Die andere Situation, die wir natürlich hier haben, ist, wie kann ich Speicher wieder freigeben? Und wenn man jetzt das Ganze sich anschaut, also Freigabe in C, also hier Freigabe in C, dann ist das Ganze natürlich hier, erfolgt das mit Free. Und die Problematik, die man natürlich hat, dass manchmal oder oft das Free vergessen wird. Und also hier, wenn vergessen, dann führt das Ganze zu sogenannten Memory Leaks. Und das tritt dann auf bei Prozessen, die möglicherweise lange laufen, weil die unter Umständen immer wieder Speicher belegen und irgendwie immer wieder mehr den entsprechenden Speicher nicht komplett freigeben. Und das heißt dann, auf einmal werden die Prozesse immer langsamer, weil nämlich der Speicher, den sie verwenden, eigentlich immer größer wird. Und wenn der Speicher ja belegt ist, dann haben wir ja gesehen, wenn ich eine Anforderung habe für Belegen, und ich habe diese implizite Liste, dann laufe ich ja immer diese belegten Speicher entlang, obwohl der Speicher für die Applikation gar nicht mehr relevant ist. Das heißt, die Daten da drin werden überhaupt nicht mehr verwendet. Und das ist so der Grund, warum man dann manchmal immer die Prozesse wieder beendet und wieder neu startet. Dann ist so, dass die ganzen Memory Leaks natürlich wieder weg sind. Die andere Sache, was man natürlich auch macht, und das ist ja das, was Java macht, ist Garbage Collection. Das Ganze wurde als Teil von Lisp entwickelt. Und das ist eine symbolorientierte Sprache für die KI, mit der sie also speziell künstliche Intelligenzanwendungen natürlich sehr schnell realisieren können. Und da hat man zum ersten Mal mit Garbage Collection gearbeitet. Und der Punkt ist hier so, dass der Garbage Collector als eigener Thread läuft, der dann versucht, den Speicherbereich von dynamischen Objekten, die aber nicht mehr benötigt werden, aufzusammeln und freizugeben. Und die Problematik ist natürlich so, dass man ja von Haus aus jetzt, dass das ja nicht bekannt ist, ob welche Objekte noch benötigt werden oder nicht. Das heißt, man macht das Ganze implizit, und zwar durch Annahmen über Pointer, dass man also sagt, ich habe erstens mal Pointer, kann ich unterscheiden. Ich weiß, was ein Pointer auf ein Objekt ist. Das heißt eine Referenz. Und dann nehmen wir natürlich an, der Pointer muss auf den Blockanfang zeigen von einem Speicherbereich. Und dann geht man folgendermaßen vor bei den Garbage-Kollektoren. Und das bezeichnet man ja immer so als Mark and Sweep. Und zwar Ausgangspunkt ist so, man baut sich also hier so einen Graphen auf und Ausgangspunkt ist beispielsweise sind Variable im Keller. Also hier Variable im Keller. Und die Variablen im Keller, das ist ja so, dass die ja entsprechend von der Schachtelung von den Funktionen oder Methoden, die werden ja automatisch freigegeben, wenn man eine Funktion verlässt. Und jetzt ist so, man schaut sich diese Variablen an und läuft dann mehr oder weniger entlang, was hier alles referenziert wird, welche Blöcke. Und die würden wir hier entsprechend natürlich, diese Blöcke würden wir hier markieren. Beispielsweise hier von diesem Wurzelknoten kommt man hier zu den entsprechenden Speicherbereichen. Und die markiert man dann entsprechend. Hier auch, also man nimmt hier alle Variablen, die man momentan gerade hat und läuft dann hier entlang und dann ist es so, macht der Garbage Collector einen zweiten Durchlauf und zwar durch alle Blöcke und schaut nach, gibt es Blöcke, die nicht markiert sind. Und so beispielsweise der Block von dem hier, da kann ich zwar von hier nach da, von da nach von hier, hierher und wieder hierher. Die sind zwar erreichbar, aber als Ganzes sind sie natürlich nicht mehr erreichbar. Und auf diese Weise ist es so, dass man dann natürlich sagt, okay, der Block von dem, Block von dem, Block von dem sind natürlich jetzt markiert als nicht erreichbar und entsprechend, also sie sind nicht markiert als erreichbare Blöcke. Und diese Blöcke kann man dann entsprechend freigeben, genauso auch die. Und das ist so die Art und Weise, wie sie hier die Durchführung von der Garbage Collection hier machen. Und es macht ja nichts, wenn sie unter Umständen dass beispielsweise eine Variable, die Sie gerade verwendet haben, um den Graph aufzubauen und dann kurze Zeit später wird diese Variable durch den Verlassen der Funktion entfernt, dann würde das bedeuten, an sich, man könnte die ganzen Blöcke, die von dieser Variablen erreichbar sind, könnte man entfernen, aber bei ihrem Durchlauf haben sie das nicht gemerkt, weil es da noch erreichbar war, macht nichts, spielt keine Rolle, weil es geht ja nur darum, dass sie nach Möglichkeit möglichst viele halt von den Blöcken finden, die nicht markiert sind. Und die Frage ist, wann macht man die Garbage Collection? Automatisch im Hintergrund, wenn das System nicht ausgelastet ist. Das heißt also hier, es sind andere Threads nicht rechenberechtigt von dem Laufzeitsystem und man merkt, die anderen haben wenig zu tun, dann kann man den laufen lassen. Oder was man auch natürlich macht, wenn kein weiterer Platz mehr da ist. Und da könnte man sich natürlich auch sowas vorstellen, dass man ja sagt, ich habe ja hier die Halde, dass man beispielsweise hier annimmt und sagt, okay, wenn jetzt hat die Verwendung, vom Prozent, die prozentuale Verwendung hier so hoch ist, dann muss auf jeden Fall der Garbage Collector laufen, weil man sonst unter Umständen an die obere Grenze anstößt. Dagegen, wenn man auf der unteren Grenze ist, dann kann man sagen, naja, jetzt habe ich genügend viel Platz zur Verfügung und auf diese Weise kann ich mir das sparen und braucht der Garbage Collector gar nicht im Hintergrund laufen. Das sind hier die Möglichkeit, hier mit Garbage Collector zu arbeiten und die Animation, die können Sie sich selber mal anschauen, die lassen wir mal weg. Und wir würden jetzt uns noch mal anschauen zur Fragmentierung. Die vielleicht noch ein Punkt zu der Garbage Collection, die, weil mir das jetzt gerade noch mal einfällt, und zwar wenn Sie in Java mit RMI arbeiten oder RMI, dann ist es ja so, dass Sie mit Remote Method Invocation arbeiten. Das heißt, Sie haben Programmieren ein verteiltes System. Und da kann es Ihnen natürlich passieren, ich habe einen Prozess hier und ich habe einen Prozess hier. P1, P2 und da liegt natürlich das Netz dazwischen. Und ich habe hier auf der Halde jetzt hat einen Block definiert, einen dynamischen Block. Und die Referenz zu diesem Block, die geht hier übers Netz darüber. Wenn ich jetzt den lokalen Garbage Collector hier laufen lasse, von dem P2, dann bedeutet das natürlich, dieses Objekt ist nicht erreichbar. Dann würde an sich jetzt in einem normalen System, würde der Garbage Collector hergehen und würde Ihnen diesen Speicherbereich und dieses Objekt löschen. Obwohl an sich nur eine valide Referenz existiert, aber diese valide Referenz ist nicht lokal, sondern entfernt. Und das heißt also hier, wenn Sie in einem verteilten System arbeiten, beispielsweise wie man das mit RMI-Anwendungen hat, können Sie nicht mit dem normalen Garbage Collector arbeiten, sondern Sie brauchen sozusagen einen Distributed Garbage Collector. Und das heißt, das Laufzeitsystem muss die Verteilung erkennen. Und da gibt's natürlich hier von dem verteilten System ist so, jedes Mal, wenn eine Referenz beispielsweise als Ergebnis an einen Prozess geht, der entfernt ist, wird hier einen entsprechenden Zähler gesetzt. Und dieser Zähler, der kann wieder zurückgesetzt werden oder dekrementiert werden, wenn beispielsweise von hier die entsprechende Variable oder das Objekt gelöscht wird, dann würde hier sozusagen ein Unref-Befehl hier rüber geschickt werden und dann würde der Zähler dekrementiert werden. Und wenn der Garbage Collector läuft, der schaut nach, gibt's hier Referenzen drauf und ist mein Zähler gleich Null. Wenn der Zähler gleich Null ist, dann ist es so, dann darf ich dieses Objekt hier und den löschen und den Speicherbereich freigeben. Also da muss ich natürlich eine additive Funktionalität in den Garbage Collector mit integrieren. Schauen wir uns nochmal jetzt die Fragmentierung an. Ich habe ja hier zwei Arten von Fragmentierung. Die eine haben wir ja schon besprochen mit der externen Fragmentierung. Das ist genau die, wo wir also sagen, ich habe hier meine Bereiche und auf der Halde und es kommt eine Anforderung und hier, da passt es nicht rein, hier passt es rein und hier der Teil bleibt entsprechend frei. Da sieht man schon, ich habe hier einen Bereich hier, einen kleinen Bereich hier, einen kleinen Bereich hier. Klar, kompaktifizieren. Erfordert Anpassen der Adressen. Das ist relativ aufwendig und das ist auch mit so der Grund, warum man dann dieses Kompaktifizieren an sich nicht macht. Das machen Sie auf der Festplatte mit den Blöcken von Dateien, aber da müssen Sie an sich nur den Anfang von einer Datei entsprechend neu vereinbaren, um es zu finden und dann die entsprechende Verweiskette für die Dateien. Und dann passt es aber. Hier ist es so, Sie müssen relativ viel an Variablen bzw. an Pointer aktualisieren. Was man dagegen öfters sieht, ist diese interne Fragmentierung. Und zwar, wie man schon vorher gesagt hat, man vergibt immer so Grundgrößen, Blöcke, und zwar so Blöcke. Das ist meine Anforderung. Ich vergebe nicht genau den Teil, sondern ich vergebe immer diese Minimalgröße oder diese Größe des Blocks. Und Blöcke, was können die sein? Beispielsweise 512 Byte oder 4 Kilobyte. Also je nachdem, was man hier an Blockgröße halt festlegt. Problem ist so, wenn Sie hier nur eine Anforderung haben für 4 Byte. Sie haben hier 512, Sie wollen 4, kriegen 512. Das heißt also, die Fragmentierung innen ist natürlich relativ groß. Und das ist genau das, was Sie ja von den Dateisystemen her kennen, dass hier auf der Festplatte immer Blöcke von einer bestimmten Größe ist. Und da kann es Ihnen natürlich passieren, dass ein Block 32 Kilobyte hat. Sie legen eine Datei mit wenigen Byte an, Sie kriegen 32 Kilobyte und Sie wundern sich, warum so viel Speicher von Ihrer Festplatte als nicht mehr verfügbar gekennzeichnet ist. Obwohl Sie jetzt sagen, ich habe doch lauter kleine Dateien mit ganz wenigen Bytes. Und trotzdem kommt das System zurück und sagt, es hat keinen Speicher mehr. Weil nämlich hier durch diese Fragmentierung ist in den Dateien relativ viel an freier Platz. Und das kann man natürlich auch, kann Ihnen passieren, wenn Sie auf den Arbeitsspeicher auf diese Art und Weise vergeben, dass Sie hier entsprechend auch sehr viel an Verschnitt haben. Bevor wir zu den Speicherabbildungen kommen, schauen wir uns nochmal so die Forderungen für diese Adressraumrealisierung an. Und wir haben ja gesagt, wir haben diese vier verschiedenen: direkte Adressierung, Basisadressierung, Seitenadressierung, Segmentseitenadressierung. Und jetzt schauen wir uns nochmal so ein paar Anforderungen an, die wir gerne haben wollen. Und zwar halt hier Adressräume oder Adressraum für Prozess. Um das geht's. Es geht nicht jetzt um den Hauptspeicher physikalisch, sondern was uns interessiert, sind die Adressraum für die Prozesse. Als Adressraum wollen wir also homogene, zusammenhängende Adressbereiche. Das heißt, als Anwendungsprogrammierer will ich nicht irgendwie ein Wissen haben über Typ der Speichermodule. Ich will nicht wissen, wo, an welcher Position der ist, sondern ich will einfach das Programm runterschreiben und genauso der Compiler, der soll mir so einen Adressraum einfach sequenziell der Reihe nach durchnummerieren und sagen, mein Adressraum geht bei 0 los und dann werden die entsprechenden Adressen für die Variablen vergeben. Also hier keine Info über Typ und Größe des Speichers. Also hier keine Info über Typ, Größe des Speichers. Und zwar für den Anwendungsprogrammierer. Dann natürlich ist so, die Größe des Adressraums soll unabhängig von der Kapazität des physischen Adressraums sein. Ich will nicht programmieren und sagen, if 1 Gigabyte, dann mach das. If 2 Gigabyte vorhanden, dann mach das. Oder if 32 Gigabyte vorhanden, dann mach das. Also das will man natürlich als Programmierer nicht machen. Sondern es ist so, Sie programmieren drauf los und wenn Sie weniger Speicher haben, dann muss das Betriebssystem Teile davon auf die Festplatte auslagern und bei Bedarf immer wieder in den physischen Arbeitsspeicher reinholen. Aber das ist Aufgabe des Betriebssystems und nicht des Anwendungsprogrammierers. Erkennen von fehlerhaften Zugriffen, und zwar Zugriffe aus Adressraum. Das will man natürlich erkennen. Und das soll das Betriebssystem erkennen. Und auf diese Weise können Sie natürlich verhindern, dass beispielsweise ein Prozess einen anderen Prozess abschießt. Das ist genau das hier. Also hier Schutz funktionstüchtiger Anwendung gegenüber fehlerhafte Anwendung. Und das ist genau das, was typischerweise oft auch bei Windows 95 passiert ist, dass hier dieses Erkennen fehlerhafter Zugriffe, dass das nicht hundertprozentig immer funktioniert hat, sondern dass diese Adressraumverletzungen beispielsweise ins Betriebssystem rein nicht erkannt worden sind. Dann kam die Anwendung, hat in das Betriebssystem reingeschrieben, hat Speicher zerstört und wenn das Betriebssystem dann diesen Speicher verwenden wollte mit den Daten, die an sich drin sein hätten sollen, aber nicht mehr drin waren, dann kam es natürlich zum Absturz. Und das war oft so der Fehler, dass hier dieses Erkennen fehlerhafter Zugriff nicht hundertprozentig funktioniert hat und damit sich Anwendungen gegenseitig abgeschossen haben. Also hier, man muss sagen, abschotten von Anwendungen. Also hier abschotten von Anwendungen. Und das war dann erst so ab Windows NT beziehungsweise dann XP hat das Ganze dann bezüglich der Abschottung von den Anwendungen, bezüglich des Adressraums halt sehr viel besser funktioniert. Dann entsprechend die Überschneidungen. Hier ist es so, dass ich zwischen den Prozessen mir das anschaue. Hier natürlich auch innerhalb des Prozesses. Halde und Keller dürfen sich nicht überschneiden, weil sonst habe ich eine interne Zerstörung. und dann hier auch Aufteilen der Speicherressourcen an alle Anwendungen. Und zwar gerade, wenn man hier so den Multiprogrammgrad anschaut, dann geht es darum, dass das Betriebssystem jeder Anwendung ausreichend Speicher zur Verfügung stellt. Und die Zielsetzung hier, dass man natürlich sagt, okay, jede Anwendung oder jeder Prozess sollte gerade den Speicher haben, den er momentan gerade benötigt. Und da werden wir später sehen, wie findet man das raus, was eine Anwendung gerade benötigt. Und das ist nicht so trivial, sondern da gibt es natürlich ganz verschiedene Methoden, wie man das rausfinden kann. Speicherökonomie, das ist einmal die minimale Fragmentierung, aber auch hier gemeinsame Nutzung von Funktionsbibliotheken. Oder wenn Sie Compiler denken und Sie machen mehrere parallele Compilerläufe, dann ist der Compiler nur einmal drin. Und obwohl Sie mehrere Läufe machen oder eine Funktionsbibliothek ist nur einmal drin, wird nur einmal geladen und wird aber möglicherweise dann in verschiedene Adressräume von verschiedenen Prozessen eingeblendet. Nur die Variablen, die dynamisch dann den Prozessen zugeordnet sind, die von den Funktionsbibliotheken verändert werden, die müssen spezifisch im Prozessadressraum zur Verfügung stehen und unterschiedlich sein, der Programmcode für die Funktionsbibliothek, das reicht, wenn das Ganze nur einmal im Speicher drin ist. Und auf diese Weise kann man natürlich mit weniger Speicher recht gut auskommen und trotzdem eine gute Performance bekommen. Jetzt schauen wir uns die verschiedenen Speicherabbildungen an. Das erste, die direkte Adressierung. Das habe ich gesagt, Laptop, Workstations würden Sie das natürlich nicht hernehmen. Aber beispielsweise bei eingebetteten Systemen, wo alle Prozesse vorab bekannt sind, wo die Speicherbedarfe aller Prozesse bekannt sind, ist das unter Umständen schon eine Option, wenn beispielsweise alle Prozesse gleichzeitig in den Speicher am Anfang geladen werden können. Direkte Adressierung heißt, Programmadresse ist gleich Maschinenadresse. Die Probleme, die ich habe, betreffen die Verschiebbarkeit, die Programmgröße und die Speicherausnutzung. Verschiebbarkeit bedeutet, nachdem ja Programmadresse gleich der Maschinenadresse ist, ist so, dass natürlich hier die Programme immer an bestimmten Stellen im physischen Arbeitsspeicher stehen. Und die kann ich jetzt halt hier, wenn ein Programm geht, also wenn das hier rausgeht, der P2, dann ist der Speicher natürlich frei. Den kann ich nicht so ohne weiteres nach vorne schieben, weil wenn ich das jetzt nach vorne schieben würde, müsste ich alle Adressen hier ändern. Der Aufwand wäre ziemlich groß. Und ich müsste also wirklich durch mein ganzes Programm mit Programmablauf durchgehen und müsste schauen, wie ändern sich meine Adressen. Und deshalb hat man natürlich hier so eine Fragmentierung vom Speicher. Und jetzt, wenn ein neuer Prozess kommt und der passt hier nicht rein, dann kann der möglicherweise nicht geladen werden, weil nicht genügend Speicher ist. Oder wenn der andere Adressen hat, wenn bei dem Prozess heißt es, der muss immer ab hier geladen werden, weil meine Programmadressen genau hier beginnen. Der ist aber belegt von dem, dann kann ich den Prozess nicht laden, sondern der muss warten. Ein anderes Problem ist auch so, wenn ich Prozesse auslagern kann auf die Festplatte, weil sie lange Zeit nicht gebraucht werden. Die könnte ich typischerweise immer nur an dieselbe Stelle wieder hinladen, wo sie vorher waren. Wenn da der Speicher gerade nicht frei ist, habe ich ein Problem. Also hier, diese Programme sind nicht verschiebbar und deshalb würde man natürlich gerade bei so mehr Programmbetrieb fordern, die Programme sollten verschiebbar sein, weil dann habe ich natürlich sehr viel mehr Flexibilität. Anderes Programm ist die Programmgröße. Wenn der Speicher nicht verfügbar ist und wenn ein Programm mehr Speicher benötigt, als überhaupt physischer Arbeitsspeicher da ist, dann kann ich die natürlich nicht laufen lassen, weil der Speicher nicht da ist, sondern da müsste ich zunächst mehr Chips reinstecken. Hat man bei DOS, hat man bei DOS mit dieser Overlay-Technik gearbeitet. Da hat man als Programmierer das Programm in Segmente aufgeteilt und je nach Programmablauf hat man dann als Programmierer definiert, wann man wieder welches Segment reinlädt und welches Segment da überspeichert wird. Und man musste also entsprechend, und zwar, das war so, dass man früher gab es halt die bei DOS diesen maximalen Speicherbereich von 640 Kilobyte und da wusste man schon, wie groß der Speicher maximal ist. Dann hat man seine Segmente eingeteilt und dann hat man halt diese maximal 640 Kilobyte da reingeladen und wenn man es nicht mehr gebraucht hat, da kam halt das nächste Segment dran. Aber das heißt also, als Programmierer hat man Teile von den Aufgaben des Betriebssystems übernommen. Und was man natürlich will, die Programmgröße soll unabhängig von der realen Speichergröße sein. Da ist so, als Programmierer akzeptiert man, wenn der Speicher sehr klein ist, dass unter Umständen das Programm langsam läuft. Weil nämlich, wenn der Speicher klein ist, muss ja immer wieder Sachen ausgelagert werden und wieder neue Sachen reingelagert werden. Das heißt, man hat sehr viel Transfer zwischen Festplatte und physischen Arbeitsspeicher. Wenn der Speicher klein ist, und dann ist natürlich das Programm langsamer. Aber es läuft. Kann sein, wenn der Speicher extrem klein ist, dass der Programmablauf dann extrem langsam wird und vielleicht nicht mehr tolerabel ist für den Nutzer. Aber im Prinzip wird es laufen. Wenn ich viel Speicher habe, dann kann ich vielleicht das ganze Programm reinlagern mit allen Daten und ich habe keinen Transfer zwischen Festplatte und physischen Arbeitsspeicher. Dann läuft es natürlich schneller. Aber von der Programmgröße her ist es unabhängig von der Arbeitsspeichergröße. Wenn es kleiner ist, wird gehandhabt durch das Betriebssystem. Und die Speicherausnutzung geht man davon aus, dass halt nur die Teile drin sind, die man momentan gerade benötigt. Und man schaut sich hier an, diese Lokalitätseigenschaften von Programmen. Und bei der Lokalitätseigenschaften, was würde darunter zählen? Wenn Sie beispielsweise sagen, Sie schauen sich Arrays an oder Schleifen, dann klar habe ich ja hier eine Vorschleife und ich laufe von I von 0 bis 100.000, weil ich hier entsprechend durch ein Feld laufe, dann weiß ich, okay, ich bewege mich jetzt hier in diesem lokalen Bereich. Und das ist so die Zielsetzung jetzt von einem intelligenten Programm, beziehungsweise im Betriebssystem oder auch im Laufzeitsystem, dass man jetzt schaut, dass diese Teile nach Möglichkeit immer im Speicher drin sind. Und das andere ist so, wenn Sie die Initialisierung von Variablen anschauen am Anfang von einem Programm, wenn Sie C programmieren, zum Beispiel am Anfang dieses Main, dann ist so, das läuft nur einmal durch. Das ist etwas, wo man dann sagen kann, wenn ich jetzt Speicher brauche, das könnte man auf die Festplatte verlagern. Und das brauche ich wahrscheinlich nicht mehr. Und auf diese Art und Weise versucht man also hier so diese Lokalitätseigenschaften auszunutzen. Und wir schauen uns im Rahmen von der Seitenadressierung an, wie man diese Lokalitätseigenschaften versucht zu identifizieren. Weil das Problem ist natürlich, das Betriebssystem macht ja keine Analyse von Ihrem Programmcode, sondern das macht eine Analyse von dem Programmablauf in der Vergangenheit und versucht daraus einen Schluss auf die Zukunft zu machen. Ähnlich wie Sie das an der Börse machen mit den Aktienpreisen. Sie nehmen sich und schauen Sie die Vergangenheit an und schauen sich an, wie könnte sich der Kurs entwickeln. Genauso macht man das hier. Sie schauen sich an, wie in der Vergangenheit die Zugriffe waren auf die Speicherzellen und versuchen daraus einen Schluss zu ziehen, wie die zukünftigen Zugriffe sein werden. Also hier Berücksichtigung der lokalen Bearbeitung. Also hier Berücksichtigung der lokalen Bearbeitung. Das wäre jetzt die direkte Adressierung. Haben Sie typischerweise auf einem Laptop oder Workstation, haben Sie das noch, oder PC, haben Sie das natürlich nicht, sondern eher nur in so eingebetteten Systemen, wie sie möglicherweise in der Waschmaschine oder so wo drin ist. Die nächste Stufe, die die Verschiebbarkeit erlaubt, ist die Basisadressierung. Und da ist es so, dass man sich das so vorstellen muss, wenn das hier mein Arbeitsspeicher ist, dann wird hier ein Speicherbereich für meinen Prozess definiert, also hier für den P1, und ich habe hier ein Register und das ist meine Basis, da steht meine Basis drin. Und das zeigt hier auf die 0 bis N zu den Adressen. Und das heißt also, mein Adressraum wird jetzt von 0 an durchnummeriert bis zu der maximalen Größe oder zu der Größe meines Adressraums. Und jedes Mal, wenn ich die Maschinenadresse berechne, das heißt, wenn das Ganze über den Adressbus geht, mache ich also hier die Addition, Basisadresse plus Programmadresse ist die Maschinenadresse und das ist die an Arbeitsspeicher. Das ist die Adresse, die an den Arbeitsspeicher über den Speicherbus geht. Die Basisadresse ist jeweils programmspezifisch, weil ich könnte natürlich hier eine andere Basis haben, die mir hier zeigt, wo ein anderer Prozess liegt. Und es ist so, wenn es gibt ein zentrales Register im Betriebssystem und jedes Mal, wenn ich einen Prozesswechsel habe, dann würde natürlich in dem zentralen Register entweder diese Adresse drinstehen für P2, wenn das rechnend ist, oder wie im P1 rechnend ist, würde natürlich dieser Wert hier drinstehen. Und auf diese Weise kann man dann sehr schnell den Kontextwechsel durchführen, weil ich muss nur das Basisadressregister ändern. Die Verwaltungs Und das hier, diese Basis, kann vom Prozess nicht verändert werden. Also hier kann von Prozess nicht verändert werden. Das ist durch das Betriebssystem geschützt. Und die Speicherverwaltung, da kann ich jetzt halt hier genau dieselben Sachen natürlich einsetzen, die wir ja schon bereits von der Halde her kennen. Ich kann dieses First Fit verwenden. Wenn ich hier Speicher brauche, dann laufe ich durch meinen physischen Speicher durch, schaue nach, wo genügend Speicher frei ist und wähle das aus und setze meine Basis entsprechend auf die erste Adresse im Block oder mache das Next Fit oder mache das Best Fit oder mache das Worst Fit. Das heißt also, die Strategien, die kann ich genauso verwenden. Da gibt es noch ein anderes, das ganz interessant hier auch von der Verwendung hier ist, und zwar dieses Buddy-System. Da ist es jetzt so, dass man sich, wenn man den Speicherbereich einfach mal anschaut, das ist jetzt der physische Speicher, dann habe ich jetzt hier beispielsweise einen Block, der ist 2K plus 1. Das heißt also hier, ich habe nur Speicherblöcke von 2 hoch. Also ich verwalte die als Speicher, als in zweier Potenzen meine Blöcke. Das heißt nicht so, dass ich einen Block habe und alle Blöcke sind gleich, sondern die Blöcke sind unterschiedlich, können unterschiedlich sein, aber immer im Rahmen, also als Zweierpotenz. Und jetzt, wenn man sich das überlegt, ich möchte hier 280 Bytes, ich finde hier einen Block von 2 hoch 9, also das wäre hier mein 2 hoch K, plus 1, da würde er reinpassen. Und jetzt ist so, dass ich natürlich nicht 280 Bytes vergebe, sondern immer aufgerundet zum nächsten, nämlich 512 Byte. Wenn das hier ein Block wäre von, sagen wir mal, 1024, das heißt, der wäre 2 hoch 10, dann würde man natürlich jetzt hergehen und würde hier den zerlegen in einen Block von 2 hoch K und einen weiteren Block von 2 hoch K. Dann habe ich hier die Adresse, das ist meine Adresse 1 und ich habe hier die Adresse 2. Vom Anfang. Und wenn man die Adressen sich jetzt anschaut, von der Art und Weise, wie das organisiert ist, dann ist die Adresse 2, also hier Adresse 2, hat das K-Debit von Adresse 1 invertiert. Der Rest ist identisch. Und das hat man, ist dann interessant, wenn Sie beispielsweise jetzt sagen, ich gebe diesen Speicherbereich wieder frei. Und jetzt ist so, dass man natürlich dann, wenn es freigegeben wird, versucht man natürlich Sachen zu verschmelzen. Und jetzt schaut man nach, ob der Speicherbereich frei ist. Und wenn der frei ist, dann würde man aus zwei hoch K Blöcken, die hängen ja miteinander zusammen, würde man einen Block 2 hoch K plus 1 machen. Und dadurch, dass also hier dieses K-Debit invertiert ist, kann man natürlich sehr schnell rausfinden, was ist die Anfangsadresse von dem Partnerstück. Ich muss jetzt nicht hier groß das Ganze berechnen, muss hier Summation machen, muss hier die Adresse nehmen, dann hier entsprechend so viel an Speicher dazu addieren, nachschauen, was hier ist, sondern ich brauche nur, muss nur das Ganze invertieren und muss rausfinden, ist es auch frei, ist es oder ist es belegt? Wenn es belegt ist, klar, kann es nicht verschmelzen. Wenn es frei ist, kann ich natürlich hier die entsprechenden Sachen zusammen verschmelzen. Das Ganze wird in Linux verwendet, also hier in Linux, in Kombination mit Seitenadressierung. Das heißt, also normalerweise haben Sie ja die Seiten alle von fixen Größen und es ist so, dass hier unter Umständen in Linux dann einfach mehrere Seiten gleich entsprechend vergeben werden, die dann entsprechend zusammenhängend sind. Also hier, Sie vergeben dann zusammenhängende Kacheln an dem Prozess. Gut, das und von der Unterteilung, gut, ich habe jetzt hier 2 hoch k, von 2 hoch k plus 1 auf 2 hoch k, aber da kann es natürlich passieren, wenn ich hier sage, ich brauche aber nur jetzt 50 Byte, dann brauche ich natürlich 64 Byte, weil das ja der Block ist. Dann würde das heißen, ich unterteile zunächst von 1024 in 512, dann unterteilt in 256, dann 128, dann entsprechend in 64 und das wäre dann genau der Block und hier wären dann die entsprechenden anderen Teilbereiche halt frei. Dann hätte ich hier einen Block mit 256 noch, ich hätte noch einen Block mit 128 und einen Block mit 64 übrig. Gut. Was Sie jetzt relativ häufig finden, das können wir noch anfangen, oder überall in jedem modernen Systemumgebung ist die Seitenadressierung. Und da geht es um die virtuelle Adressierung, also mit virtuellen Adressen. Das wurde schon relativ früh eingeführt. Und zwar im Rahmen von Multics. Und das war ein Vorgänger, das heißt ein Vorgänger von Unix. Und drum war natürlich in Unix war schon entsprechende Seitenadressierung von Anfang an mit drin, auch schon in den 60er Jahren. Sie verstecken Beschränkungen wie Speichergröße und Sie betrachten den Speicher als großes Feld gleichartiger Speicherzellen. Und zwar einfach sequenziell runter. Und genauso, das ist einfach ein linearer Adressraum von 0 bis 2 hoch 32 oder je nachdem, welchen Adressraum man unterstützt wird. Und der Ansatz, und man spricht hier vom Paging, das ist genau das. Und der Ansatz ist jetzt hier folgender. Man nimmt den Adressraum. Also beispielsweise, wenn das hier der Programmadressraum ist. Dann unterteilt man den in Seiten. Und einfach hier, und zwar gleich groß. Und diese Kacheln, das können entweder ja 4 bis 8 Kilobyte sein. Und der Punkt ist aber jetzt so, die Unterteilung kann jetzt auch so stattfinden, und zwar, das ist keine logische Unterteilung. Also hier keine logische Unterteilung. Und zwar denken Sie sich mal folgende Situation. Schauen wir mal, was das ist. Sie haben hier eine Variable. Die geht hier los und geht dann ja, bis hierher. Das wäre also eine Variable. Und da ist es so, dass das Betriebssystem jetzt halt mitten durch die Variable den Schnitt macht für die Seite, weil nämlich hier beispielsweise die Seitengröße 4 Kilobyte durchläuft. Das heißt also, ich habe hier keine logische Unterteilung. Ich schaue nicht nach, dass das Ganze an variablen Grenzen stattfindet. Ich schaue nicht nach, dass das an Grenzen, beispielsweise an Feldgrenzen stattfindet oder an Stringgrenzen stattfindet, sondern ich mache hier eine Grenze mittendurch. Und wenn ich jetzt beispielsweise auf diese Variable hier zugreifen will, dann muss ich natürlich in den physischen Arbeitsspeicher muss ich diese Seite hier laden und ich muss diese Seite hier laden. Und dann muss ich natürlich aus dem Speicher muss ich entsprechend diesen Werte hier holen und diese Werte hier holen. Und muss die dann im Programm möglicherweise zusammensetzen. Das ist aber so, dass das transparent für den Benutzer oder Anwendungsprogrammierer natürlich stattfindet. Der kennt diese Grenze überhaupt nicht. Weil wie die Variablen abgelegt werden, das macht der Compiler. Der schreibt die Sachen natürlich irgendwo hin. Und es kann natürlich schon sein, dass der Compiler so ein bisschen intelligent versucht, die Variablen abzulegen. Weil wenn natürlich zusammengehörige Sachen zusammen sind, dann bedeutet das, naja, muss unter Umständen nur eine Seite von der Festplatte holen. Hier muss ich ja zwei holen. Und wenn man jetzt noch hier das Ganze hier anschaut, ich habe auf der anderen Seite, das wollte ich nicht. Das heißt, also ich habe hier meinen Maschinenadressraum und den unterteile ich in Kacheln. Das heißt, hier habe ich Seiten, hier habe ich Kacheln. Es ist so, dass also man könnte die unterschiedlich wählen, dass dass Seiten ein Vielfaches von Kacheln sind. Das heißt nicht umgekehrt, aber dass Seiten mehrere Kacheln beanspruchen, die man da benötigt. Der Einfachheit halber geht man im Allgemeinen in der Regel sind die ganzen gleich groß. Das heißt also hier, weil dann tut man sich leichter und dann würde man natürlich jetzt, was man konkret dann hier macht, dass man sagt, eine Adresse, die hier drin ist, würde möglicherweise dann auf die entsprechende Adresse hier abgebildet werden oder eine Adresse, die hier ist, würde auf eine Adresse in der Kachel hier abgebildet werden. Und wenn man hier die Eigenschaften noch kurz anschaut, dann würde ich an der Stelle hier aufhören. Vielleicht noch ein Hinweis, am kommenden Mittwoch würde ich die Evaluierungsbögen drüben verteilen. Und dann wird man die Evaluierung durchführen, diese 10 Minuten oder 12 Minuten am Ende von der Vorlesung. Ansonsten wünsche ich Ihnen dann noch eine schöne Woche und dann sehen wir uns am Mittwoch. Dankeschön.